Liebe Gemeinde, Hans-Peter steht vorm Kühlschrank, er soll den Käse holen. Hier ist kein Käse, ruft er seiner Frau zu. Warte, ich zeig's dir. Eingriff und sie hat den Käse. Vielleicht habt ihr das auch schon einmal erlebt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was vorm Kühlschrank passieren kann, kann auch vor Gott geschehen. Nämlich, dass man ihn nicht erkennt, dass man blind ist für Jesus, für seine Liebe, für seine Einladung, an ihn zu glauben. In Deutschland leiden die meisten Menschen an geistlichem grauen Starr, an der Blindheit für Jesus. Das braucht uns aber nicht zu entmutigen, denn selbst die Jünger litten damals an derselben Krankheit. Doch hört selbst den Predigtext, der steht geschrieben bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Die Jünger verstanden einfach nicht, warum Jesus immer wieder von seinem bevorstehenden Tod sprach. Sie dachten eher, Jesus wäre ein Revolutionär, der mal richtig die römischen Besatzer vertreibt. Im Predigtext heißt es über die Jünger, sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Dreimal wird gesagt, dass die Jünger Jesus nicht verstanden. Ihnen und uns allen will Jesus die Augen dafür öffnen, dass er der Menschensohn ist, der Sohn Davids, das heißt der Sohn Gottes. Das tut Jesus auf zweierlei Weise in unserem Predigtext. Erstens, indem er Gott und dessen vorhergesagten Willen gehorsam ist. Und zweitens, indem er einen Blinden heilt. Er tut das, damit seine Jünger, also auch wir, ihm mit sehenden Augen nachfolgen, wie der geheilte Blinde von Jericho. Bezeichnenderweise fängt ja Jesus in unserem Predigtext auch an mit dem Wort seht. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Seht, das ist Jesu Aufforderung an uns. Zur ersten Weise, wie Jesus den Aposteln und uns die Augen öffnen will, er sagt, dass er die Erfüllung der Verheißungen aus dem Alten Testament ist. Jesus sagt, ich bin der Christus. Das ist für uns heute leider fast so verständlich, so selbstverständlich, dass wir gar nicht ermessen können, was für eine Wucht in diesem Anspruch steckt und wie neu das damals war. Vielleicht habt ihr das schon mal bei einem größeren Geburtstagsfest oder bei einem Empfang erlebt. Da murmeln sich die Leute untereinander zu, guck mal, da drüben steht der Chef der Sparkasse oder guck mal, ist das nicht der Ordnungsbürgermeister? Und ein ehrfürchtiges Staunen macht sich breit. So will der Evangelist uns auf Jesus hinweisen. Guckt mal, dort läuft der Sohn Gottes. Der Gott, der das Weltall, die Sterne, die Monde, die Luft, die Tiere und Pflanzen, die Steine, das Wasser, die Menschen gemacht hat. Und der läuft hier einfach rum als Mensch. Den Menschen Jesus von Nazareth haben die Jünger gesehen. Aber nicht, dass der Mensch Jesus auch der Christus Gottes ist. Deshalb beweist es ihnen Jesus mit dem Alten Testament. Dort hatte Gott durch die Propheten Jesaja und Jeremia einen Sohn Davids angekündigt, einen Knecht Gottes, der Frieden bringen wird, aber dafür leiden muss. Die beiden Propheten sind ja jünger als David, als König David. Damit ist klar, dass es nicht einer der direkten Nachfolger von David ist, sondern ein späterer, der noch geboren werden würde. Also ein Knecht Gottes, ein Sohn Davids, der Frieden bringt, aber dafür leiden muss. Das Außerordentliche ist nun, dass Jesus sagt, der Knecht, von dem Jesaja redet, das bin ich. Was dieser Knecht erleiden muss, das werde ich bald erleiden und ihr, mein Jünger, werdet dabei sein. Dann werdet ihr schon sehen, dass ich Gottes Sohn bin. Jesus kündigt sein Leiden inklusive Auferstehung sehr detailliert an und es tritt alles ein. Jesus macht Vorhersagen, die sich exakt erfüllen. Auch so zeigt Jesu Leiden seine Gottheit. Übrigens gehört zu den Leiden von Jesus auch die Blindheit der Jünger. Sie behaupten, dass sie Jesus nachfolgen wollen, aber reißen bei seiner Verhaftung alle aus. Und Jesus weiß das im Voraus, dass es so sein wird und kündigt es seinen Jüngern sogar an. Seine Jünger sind mit ihm umhergezogen, haben seine Predigten gehört und waren Zeugen seiner Heilungen und Wunder. Und dann sagt der Apostel Philippus, einer der 12 Jünger, zu Jesus, zeige uns den Vater. Da resigniert Jesus fast und sagt dann, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wir können uns fragen, wo wir blind sind für Jesus in unserem Leben, wo wir ihm Leid zufügen. Zum Beispiel, indem wir auf Arbeit verschweigen, wo wir Sonntag früh hingehen. Oder indem wir kein Tischgebet sprechen, wenn Gäste zu Besuch sind. Oder indem wir nicht in den Gottesdienst kommen, wenn Freunde bei uns übernachten. Oder indem wir in der Kita verschweigen beim Elternabend, wenn es darum geht, Fasching am Aschermittwoch zu feiern oder Ostern am Gründonnerstag. Die Jünger jedenfalls waren blind und kapierten nicht, noch nicht. Erst nach seiner Auferstehung werden sie wie Thomas begreifen, dass Jesus ihr Herr und ihr Gott ist. Wenn wir den Text hören, können wir uns fragen, wo begreifen wir so wenig wie die Jünger, dass Jesus Christus Gott ist und dass sein Wort die Wahrheit ist? Wo denken wir, dass Jesu Worte nicht polarisieren dürfen, dass sie nicht ausgrenzen dürfen, weil das der Mainstream nicht will? Dabei tun Jesu Worte genau das. Er sagt zum Beispiel, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus zieht damit eine klare Grenze und zugleich lädt Jesus alle ein, durch ihn zum Vater zu kommen und diese Grenze zu überschreiten. Aber die das nicht wollen, die grenzen sich von Jesus ab. Und Jesu Predigten, die haben stark polarisiert. So sehr haben Jesu Predigten die Pole Gott gehorchen und Gott nicht gehorchen gegenübergestellt, dass viele seiner Anhänger, nicht die noch nicht Christen waren, seine Anhänger gesagt haben, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und sehr viele von seinen Anhängern verließen Jesus deshalb in Johannes 6, sodass Jesus sogar seine 12 Apostel fragte, wollt ihr auch weggehen? Wollen wir uns von Jesus abwenden, wenn er nicht so anschlussfähig redet, wie es eigentlich heutzutage erwartet wird? Oder wenn Jesus mit deutlichen Worten von der Verdammnis und der Sünde redet, wollen wir uns dann auch von ihm abwenden, wenn das in der Predigt vorkommt oder im Hauskreis? Wo bin ich ungehorsam gegenüber den Anweisungen von Jesus, sodass ich mich dadurch durch den Ungehorsam von Jesus abwende? Das betrifft zum Beispiel auch Dinge wie das Abendmahl. Trinke ich Traubensaft, weil es eine Notlösung ist für meine Krankheit oder Alkoholunverträglichkeit? Oder trinke ich Traubensaft, weil ich das eben so will? Oder weil ich solidarisch sein will mit irgendjemandem, den ich noch gar nicht gefragt habe, ob er meine Solidarität braucht beim Abendmahl? Jesus gehorsam zu sein, heißt, das Abendmahl so zu empfangen, wie er es eingesetzt hat. Und das tat er mit Wein. Eine Ausnahme, eine Notlösung bei einer Alkoholkrankheit oder sonstigen Alkoholunverträglichkeit, bestätigt nur die Regel, eben, dass es nicht zu meiner persönlichen Einschätzung gehört, ob ich Saft oder Wein trinke beim Abendmahl. Erst recht nicht geht es um den Geschmack. Weil die Jünger begriffsstutzig sind, gibt ihnen Jesus einen weiteren Hinweis darauf, dass er Gottes Sohn ist. Er hat ja sinngemäß gesagt, was ich schon vorgelesen habe, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, so glaubt doch um der Werke willen. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Jesus tut nun ein Werk, um ihnen zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist. Kurz bevor sie die Stadt Jericho erreichen, wird Jesus von einem Blinden angesprochen, aber der ruft nicht, Jesus von Nazareth, erbarme dich meiner, sondern Jesus, Davids Sohn, erbarme dich meiner. Der Blinde wusste mehr als die Jünger. Er hatte in Jesus schon den Christus entdeckt. Und damit das alle anderen, die nicht blind waren, auch merken, bleibt Jesus stehen. Der blinde Bettler hätte mit seinem Ruf, du Sohn Davids, doch auch jemanden anderen meinen können. Indem Jesus den Titel Sohn Davids auf sich bezieht und stehen bleibt und sich angesprochen fühlt, zeigte den anderen, der Bettler hat recht, ich bin der Sohn Davids. Und zum Beweis heilt er ihn von seiner Blindheit. Denn auch davon war beim Propheten Jesaja schon 700 Jahre vorher die Rede. Da hieß es über die Zeit, wenn der Sohn Gottes kommt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. So wie der Blinde körperlich blind war, so waren die Jünger und die umstehenden Menschen geistlich blind. Und so wie der Bettler mit seinen Augen Jesus nicht sehen konnte, konnten die anderen Menschen mit ihrem Herzen Jesus nicht sehen. Jesus will beide von ihrer Blindheit befreien. Den Bettler von der körperlichen Blindheit, die anderen und uns von unserer geistlichen Blindheit. Alle sollen erkennen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Warum? Warum ist das Jesus so wichtig? Damit wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, wie der blinde Bettler, damit wir gerettet werden. Der ehemals blinde, der geheilte blinde Bettler ist der Prototyp der Kirche, ein Beispiel für einen Christen. Denn er schreit nach Jesus mit ganzer Kraft und ohne Scham. Er sorgt sich nicht darum, was werden jetzt die anderen denken, wenn ich da Jesus anrufe. Nicht, dass die merken, dass ich noch was von Jesus will oder mit Jesus in Kontakt stehe. Nein, er schreit mit ganzer Kraft und erlebt Jesu Kraft und folgt ihm nach. So sollen auch wir uns verhalten. Deshalb haben unsere Glaubensväter das Geschrei des Blinden in die Liturgie aufgenommen. Wir haben heute auch schon so geschrien. Jeden Sonntag singen wir Kyrie Eleison, das ist griechisch, und die Gemeinde antwortet mit der deutschen Übersetzung, Herr, erbarme dich. Im Predigttext steht, dass der Blinde zu Jesus schrie. Und die Umstehenden, die wollten ihn ja sogar davon abhalten, dass er mit Jesus in Kontakt kommt und dass er noch einmal irgendetwas sagt. Aber er schrie weiter. Kinder und Chefs schreien ja auch, wenn sie etwas wirklich wollen. So sollen auch wir schreien, nicht Jesus anschreien, sondern zu Jesus schreien. Das kann eben zum Beispiel bedeuten, dass wir laut beten. Probiert es zu Hause aus, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich in meinem stillen Kämmerlein leise oder laut zu Jesus bete. Und wenn man das im stillen Kämmerlein einübt, kann man ja sicher sein, dass es außer Jesus niemand hört. Da kann man das üben, ohne eben Scham haben zu müssen, ach, jetzt hört das jemand, ein anderer Christ, und denkt, ich bin noch nicht so weit als Christ, oder was man so alles Falsches denken kann. Man kann es im stillen Kämmerlein üben, versucht es einfach. Und wenn man das eingeübt hat, kann man den nächsten Schritt gehen und in einer Gruppe von Christen laut beten. Auch das ist etwas gänzlich anderes, als in einer Gruppe von Christen zu sitzen, die alle still beten. Wir erleben es ja auch im Gottesdienst, dass das gemeinsame Beten uns stärkt. Zu Hause leben wir, wenn wir in einer Familie von Christen leben, in der Hausgemeinde. Dort ist das laute Gebet in einem privaten, fast intimen Rahmen einübbar und dient auch als gute Lehre für die Kinder, das einfach und ungezwungen kennenzulernen. Das Tischgebet zum Beispiel kann ein erster und sehr leichter Schritt sein. Und es braucht Zeit, sich an das laute Beten zu gewöhnen. Das gilt ebenso für das Bibellesen. Ein junger Mann berichtete mir, wenn ich früh versuche, Andacht zu halten und einfach nur den Text lese, da schweifen meine Gedanken schon ab, da denke ich an die Schule oder an irgendwas. Aber dann habe ich das mal gemacht, dann habe ich denselben Bibeltext mal laut gelesen. Das hat mir mehr geholfen, fokussiert zu bleiben. Wir dürfen laut in der Bibel lesen, laut beten im Gottesdienst und zu Hause. Der Blinde jedenfalls setzte alles auf eine Karte. Er dachte nicht mehr an die Leute, die um ihn herumstehen, sondern schrie sich vermeintlich um Kopf und Kragen. So sollen wir auch im Gebet alles auf eine Karte setzen und von Jesus alles erwarten. Der Blinde war in einer aussichtslosen Lage damals. Es gab weder Kranken noch Sozialversicherung. Jesus war seine einzige Hoffnung. Uns geht es heute viel besser. Krankenkasse und Rente, Sozialversicherung und Sozialstaat. Die Gefahr besteht, dass deswegen die meisten Menschen lieber darauf vertrauen als auf Jesus. Der Blinde macht es uns vor, er erwartete alles von Jesus und ihm wird geholfen. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir Jesus in unserem Leben nur wenig spüren. Könnte es daran liegen, dass wir von ihm auch wenig bis nichts erwarten? Oder dass Jesus nicht nur unsere einzige Hoffnung ist, sondern nur eine von mehreren Säulen unseres Lebensstandards? Liebe Gemeinde, der Blinde jedenfalls setzte alles auf eine Karte, auf die Karte Jesus. Und er erlebte die heilende Kraft von Jesus. Manchmal sind Christen traurig, dass sie die große Kraft von Jesus nur selten erleben. Da kann man zurückfragen, habt ihr denn auch Jesus darum oft und intensiv gebeten? Habt ihr Jesus um Hilfe angeschrien, so ohne zu sorgen sich, ob das jemand hört oder ob das unschicklich ist? Habt ihr das so gemacht wie der Blinde damals? Gebete können und sollen leidenschaftlich sein und von ganzem Herzen kommen. Dann tun wir das, was der Blinde auch tat. Da er folgte Jesus nach, dann folgen wir Jesus nach. Und Jesus nachzufolgen heißt ja einfach, an ihn zu glauben. Der Blinde traute Jesus die Heilung zu und wurde geheilt. So dürfen auch wir Jesus zutrauen, dass er uns helfen kann, auch wenn wir selber keinen Rat mehr wissen. Denn Jesus hat seine eigene Schwäche, die dokumentiert ist in seinem Leiden und Sterben am Kreuz und seinem Tod, in Stärke verwandelt durch seine Auferstehung, durch Kreuz zur Krone. Glauben heißt, Jesus zuzutrauen, dass er auch meine Schwäche in Stärke verwandelt. Lasst uns nicht verweilen, ihm getreulich nachzueilen, damit wir Jesu stark in unserem Leben erleben. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.